Grünfunk, der Podcast über Politik von Luzern bis Bern. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur ersten Folge von Grünfunk. Ein Podcast mit einer grünen, hintergründigen Perspektive auf die politische Landschaft in Bern und in Luzern. Ein Schwerpunktthema mit einer neuen Folge jeden Monat im Gespräch mit Michael Töngi. Nationalrat, Kommissionspräsident, Historiker und auch Hobbygärtner aus Kriens. Und am Ende gibt es noch ein Flurgeflüster, eine überraschende Anekdote aus dem Alltag von meinem Gast. Auf weitere spannende Persönlichkeiten im Gespräch kannst du gespannt sein. Ich bin Can Waldvogel, Geschäftsleiter der Grünen Luzern, Ex-Journalist und Gastgeber von diesem Podcast. Schön, lass uns rein. In dieser ersten Folge unterhalten wir uns über die vielleicht komplexeste und grösste Herausforderung von unserer Zeit. Die Klimakrise. Ende Januar beratet und verabschiedet die Delegierten von der Grünen Schweiz einen Klimaplan. Zum zweiten Mal. Bereits im letzten Jahr haben die Grünen sich nämlich über das Papier gebeugt und das über 30-seitige Dokument verabschiedet. Doch die erste Fassung ist auf grosse interne Kritik gestossen. Zu wenig schnell ist es vor allem den jungen Grünen gegangen mit der Umsetzung. Sie fordern Netto-Null-Emissionen bis 2030, nicht erst 2040. Jetzt folgt unter Leitung vom neuen Präsidenten Balthasar Glättli also der zweite Entwurf, der aufzeigt, wie die Schweiz letztlich soll klimapositiv werden ab dem Jahr 2040. Bevor wir aber mit den politischen Rahmenbedingungen anfangen, Michael Töngi, wie sieht denn dein persönlicher Beitrag zum Klimaschutz aus?
Der sieht ziemlich konkret aus. Ich fliege zum Beispiel nicht. Ich bin 2002 einmal geflogen, weil ich an einem Kongress haben musste. Und dort habe ich einfach gewusst, entweder hocke ich jetzt in das Flugzeug oder ich nehme nicht teil. Aber seitdem bin ich tatsächlich nie mehr in einem Flugzeug gewesen. Ich tue daheim mit Holz heizen. Ich kaufe vor allem saisonale Produkte. Das ist mir sehr wichtig. Ich komme im Frühling hoffentlich Solarstrom über auf meinem Dach. Ja, ich versuche relativ viel zu machen. Ich finde aber, man muss immer aufpassen, dass man nicht nur auf einen persönlichen Verbrauch oder Engagement schaut, sondern auch merkt, dass die Leute einerseits politisch unterwegs sind und andererseits auch Konsumenten sind. Manchmal kann sich das auch ein bisschen unterschiedlich entwickeln und da, finde ich, ist man dann manchmal auch ein bisschen streng. Wir brauchen vor allem politische Vorgaben.
Zu dieser politischen Vorgabe kommen wir natürlich gerade. Ich fange mal an, wir haben den grünen Klimaplan, der jetzt zustande gekommen ist. Was will man damit erreichen?
Wir haben jetzt das CO2-Gesetz, das wir abstimmen. Wir haben eine Klimavorstellung vom Bundesrat, die sagt 2050 fossilfrei. Das ist zu wenig schnell. Und wir haben ja von den Grünen her auch immer wieder Vorstösse gemacht. Das ist klar, das ist eines unserer Hauptthemen im Parlament und haben aber gewusst, neben diesen konkreten Vorstössen brauche ich mir auch einen Plan, wie wir uns wirklich die Entwicklung vorstellen und bis wann wir aussteigen können, damit wir mal eine grössere Diskussion haben und das auch in einem Papier zusammengefasst haben. Das war eigentlich die Idee gewesen, dass wir die Arbeit auch mal machen, neben der konkreten politischen Alltagsarbeit.
Ja, Michi, kannst du mal erzählen, was denn so die zentralen Punkte in dem überarbeiteten Klimapapier sind?
Wir haben das Ziel, dass wir 2030 im, ich sage jetzt handelsüblichen Sinn, fossilfrei werden. Das heisst 50% Einsparung im Inland, 50% im Ausland. Wir wollen dann aber schnell vorangehen und 2040 ganz fossilfrei sein. Also auch mit der importierten grauen Energie, die bei uns sehr hoch ist. Das ist schneller, als es der Bundesrat will. Und wir wollen ab dem Moment an auch CO2-positiv werden. Also dass wir mehr CO2 speichern, als wir freisetzen.
Was ist da der Unterschied zu dem ursprünglichen Entwurf vom Klimaplan, den die Grünen verabschiedet haben im letzten Jahr?
Ja, er ist vor allem konkreter bei den Massnahmen geworden. Und was ganz wichtig ist, finde ich auch, dass er neben der technischen Seite auch einen grösseren Blickwinkel bekommen hat, dass man die ganze Debatte um Wohlstand und um Suffizienz und wo können wir denn Energie einsparen, aufgenommen hat und auch offensiv, finde ich, jetzt zur Debatte stellt. Und das habe ich sehr wichtig gefunden, weil ich zum Teil gefunden habe, dass wir auch ein bisschen technisch unterwegs sind in letzter Zeit und es tut uns gut, auch wieder die Fragen zu stellen, die ganz zentral sind, weil es, glaube ich, klar ist, nur mit technischem Fortschritt, wo wichtig ist, werden wir die Ziele nicht erreichen, weil wir einfach ein Problem haben, dass wir immer mehr konsumieren, immer weiterfahren und wenn wir das hochrechnet, dann ist es fast nicht möglich, dass wir fossilfrei werden in der nützlichen Frist.
Ja, eben weg nur vom Technischen, sondern auch wirklich beim Verhalten, bei unserem Alltag ansetzen. Und da sagt zum Beispiel der Luzerner FDP-Ständerat und auch Klimapolitiker in dieser Partei, Damian Müller, das sind aus meiner Sicht absurde Träumereien. Er befürchtet zu viel Druck auf Gesellschaft und Wirtschaft. Mit dem CO2-Gesetz sei auch bereits eine sinnvolle Klimastrategie um. Warum braucht es denn da jetzt überhaupt noch den Klimaplan der Grünen? Es ist ja noch nicht einmal das CO2-Gesetz unter Dach und Fach. Und jetzt stürmen die Grünen bereits mit einem weiteren Forderungskatalog.
Also vielleicht zuerst etwas zu der FDP. Die FDP hat aus meiner Sicht ihre historische Chance verpasst. Sie hätte auch sich um die Klimafrage kümmern müssen. Und sie hat es einfach nicht geschafft. Sie kommt immer wie die Altfasnacht hinterher bei den Massnahmen, die sie dann irgendwann schon unterstützt. Und die sogenannten liberalen Massnahmen oder Ideen, wie eine Lenkungsabgabe, hat sie ja noch nie wirklich getraut, durchzusetzen. Und das ist wirklich eine Verfehlung von ihnen. Und von dem her gebe ich auch nicht so viel auf Kritik von der FDP. Ich bin mit allen im Gespräch, ich nehme das auch ernst, aber ich denke mir, die FDP müsste selber mal konkreter sagen, wie sie eigentlich die Klimakrise lösen will. Das CO2-Gesetz ist sehr wichtig, es ist aber nur eine Etappe und wir müssen nachher weitergehen, weil es klar ist, dass wir mit dem CO2-Gesetz nie fossilfrei werden. Wir haben dort einige Vorgaben für gute Reduktion in den nächsten 10 Jahre ungefähr, aber wie man von dort aus dann nachher bis 20, 30, 40 oder 50, es ist eigentlich egal, welche Zahl man nimmt, fossilfrei wird, das steht in dem Gesetz nicht drin.
Jetzt möchten wir uns konkret dem Inhalt widmen und ich fange vielleicht gerade mit dem kontroversesten Kapitel an, wo eben neu in dem Klimaplan, in dem revidierten Klimaplan steht. Und zwar geht es um die Suffizienz. Das bedeutet ungefähr so, weniger ist eben mehr. Eine Abkehr vom Wachstum und immer mehr Konsum. Wie der Michi von Ihnen schon gesagt hat, geht es eben da darum, dass man nicht nur mit technischen Massnahmen kann reagieren kann. Wie ist der gewaltige Kulturwechsel in einem so einem konsumistischen Land wie der Schweiz zu bewerkstelligen?
Ich glaube, es gibt ja schon viele Anzeichen, dass er eigentlich schon im Gang ist. Selbstverständlich gibt es Leute, die auch in der Schweiz wenig zum Leben haben. Und ich will das wirklich vorausschicken. Jemand, der mit 4'000 Franken muss leben und vielleicht auch noch alleinerziehend ist, braucht mehr Finanzen, damit er gut durchs Leben kommt. Wir haben aber in der Schweiz auch viele Leute, die durchaus mit einem finanziellen Wohlstand leben können. Und wo sich ja auch die Frage stellt, ja, brauche ich jetzt noch ein viertes Velo? Oder ein zweites Elektrovelo oder halt Auto oder irgendetwas, wo ein Konsumgut ist. Oder wo liegt für mich das Glück? Das Glück oder der Wohlstand? Und ich glaube, es gibt viele Leute, die gemerkt haben, dass Glück oder Wohlstand auch in der Gemeinschaft liegt, im Teilen kann liegen, vielleicht auch sich ein bisschen beschränken oder wieder in der Nähe nach dem Glück suchen, als einfach immer weiter zu fliegen. Und von dem her sind das Ansätze, die man sicher auch muss aufnehmen und weiterentwickeln, damit man eben von dem konsumistischen Weg kommt, wo viele Leute merken, da ist man in einer Tretmühle drin, wo es einem ja gar nicht mehr wohl ist. Also ich glaube nicht, dass das jetzt total etwas Neues ist. Es ist sicher so, dass es schwierig ist, den Wechsel zu schaffen. Aber ich glaube, man kann da auch gewisse politische Rahmenbedingungen bieten, bei Arbeitszeitmodellen, bei Fragen eben von finanziellen Absicherungen für Leute, die nicht so viel haben, bei Hilfe zum Teilen. Also da gibt es schon Ansätze, die man muss weiter ausbauen.
Aber trotzdem kurz drei gefragt. Also, das sind jetzt alles ideal oder man könnte das doch machen oder es gibt Ansätze dazu. Aber ganz konkret, wenn man den Klimaplan ernst nimmt, dann ist es wirklich notwendig, dass die Leute zum Beispiel ganz konkret möglichst aufs Auto verzichten im Alltag, dass sie ganz konkret viel tiefer ins Portemonnaie legen oder erst gar nicht können fliegen zum Beispiel. Das ist wirklich eine Änderung im Verhalten und in einem doch relativ liberal aufgestellten Staat, wo Freiheitsrecht und eigene Entscheidungen sehr hoch gewertet werden. Wie kann man die Leute effektiv dazu bringen? Weil also ein Stückchen muss man die Leute ja trotzdem eine gewisse Bahn lenken und das muss man offensichtlich auch mit politischen Vorgaben.
Das muss man ja. Eins davon wäre eine strikte Lenkungsabgabe. Das ist zum Beispiel gerade auf dem Kerosin ein Thema, wo bis heute nicht besteuert wird. Also man kann über das Portemonnaie steuern, aber man kann ja auch steuern, indem man eben auch Lebensqualität schafft, außerhalb jetzt vom Auto. Ich meine, wir sehen in der Stadt, dass mittlerweile die Hälfte und zum Teil sogar mehr als die Hälfte der Haushalte gar kein Auto mehr haben. Also wenn es eine Alternative gibt, wenn die Leute auch nicht mehr angewiesen sind aufs Auto, sondern sonst mobil sind, dann ist ja das auch attraktiv. Und ich glaube, es ist ja nicht so, dass man immer auf der einen Seite Beschränkung kann oder soll sehen, ich darf nicht mehr Auto fahren, sondern man kann ja auch das Positive sehen. Ich bin nicht mehr, habe mein Auto gebunden, ich habe das Mietvelo, ich habe das Trottinette, ich habe das Tram, ich kann zu Fuß gehen, ich kann den Zug. Also wenn man diese Alternativen kann aufzeigen den Leuten, dann ist das ja auch nicht mehr so ein Zwang.
Widerstand und Kritik gibt es ja einerseits von den bürgerlichen Kräften, aber auch Klimaaktivisten haben die Grünen gescholten in den vergangenen Monaten. Sie sagen, die Grünen haben ihre Versprechen von den nationalen Wahlen 2019 gebrochen. Ein paar bekämpfen sogar das CO2-Gesetz und haben Unterschriften für das Referendum gesammelt. Haben die Grünen den Dialog nicht geführt mit dieser Bewegung?
Wir führen den Dialog intensiv in dieser Bewegung, aber allgemein in der Klimabewegung. Klimajugend ist ein Teil davon und ich glaube, man muss wie auch lernen, damit umzugehen, dass wenn eine Bewegung gross wird, wie es zum Glück Klimabewegung geworden ist, dass sie dann auch vielfältig wird und dass es verschiedene Anliegen drinnen gibt, die auch differenzieren können. Ich glaube, die Hauptkritik von der Klimabewegung oder Klimajugend aus der Westschweiz, es ist ja ein relativ kleiner Teil, wo das Referendum ergriffen hat. In der Deutschschweiz war ja das nicht der Fall gewesen. Ist ja vor allem auch ein sozialpolitisch Engagierte gewesen, motiviert. Und dort, denke ich mir, muss man die Argumente auch genauer anschauen, weil ich überzeugt bin, dass gerade das CO2-Gesetz sozialpolitisch eben gut gemacht worden ist, wo auch wirklich die Ängste kann aufnehmen, die rum gewesen sind.
Ja, du hast auch jetzt schon über die Finanzen ein paar Mal geredet. Wie viel kostet der Plan von den Grünen, die Schweiz bis 2050? Und wie sieht es da im Vergleich zum Beispiel zum CO2-Gesetz aus?
Wir brauchen zusätzliche Finanzen, das ist so. Wir müssen auch zum Beispiel den Ausbau von Solarstrom noch weiter fördern. Das ist allerdings dann bei der Energiestrategie, die ja dann wieder kommt im Energiegesetz, wird das auch kommen vom Bund her. Da braucht es mehr Fördergelder, mehr Gelder auch für die Einspeisung von dem Solarstrom. Wir brauchen wahrscheinlich auch mehr Fördergelder für die energetischen Sanierungen, damit wir die schneller machen können und damit Mietzinserhöhungen noch stärker abgefedert werden. Also es gibt in diesem Bereich schon Aufwendungen, wo ich habe das nicht genau beziffert, aber ich würde sagen, zwischen einer halben und einer Milliarde wahrscheinlich im Jahr sind. Das muss man aber auch entgegensetzen, was kostet es, wenn man nichts macht oder zu wenig, weil Schäden an der Umwelt nehmen immer stärker zu. Und ich glaube, man darf das nicht so eindimensional nur auf diese Art von Kosten fokussieren. Und es gibt ja auch Bereiche, die uns überhaupt nichts würde kosten. Also das Paradoxe ist genau das, was am umstrittensten ist, die Mobilität. Dort entstehen eigentlich gar keine Kosten, sondern dort geht es um eine Frage von Verhalten, von Umsteigen und nicht eigentlich um finanzielle Belastungen.
Ja, das ist einerseits die Kosten, wo wir als Gesamtgesellschaft tragen und was wir da müssen investieren. Ein Thema ist aber natürlich auch, wie das die ganze Klimawende, die Klimakrise zu bewältigen, dass das auch sozialverträglich umgesetzt werden kann. Die Lösung vom Klimaplan ist vor allem, dass man auch bei den Energiepreisen eine Erhöhung macht. Das ist ein Kritikpunkt, wo die SP geäussert hat, dass das letztendlich vor allem zu Kosten von Wenigverdienenden geht. Also was heisst das für Menschen mit kleinen Portemonnaie, der Klimaplan?
Es ist ja so, dass wenn man aufschlägt, dann tut man ja eigentlich auch rückverteilen mit Lenkungsabgaben. Und es hat sich gezeigt, dass Leute mit kleinen Einkommen von Lenkungsabgaben profitieren. Das ist ein bisschen kompliziert und es ist auch nicht so durchgedrungen bis jetzt. Aber es zeigt sich klar, dass Leute, die wenig verdienen, weniger Wohnfläche haben. Das ist eigentlich logisch, oder? Die können sich nicht 150 Quadratmeter Wohnung leisten. Leute, die wenig verdienen, haben kein Auto oder ein kleines. Das ist per se eigentlich immer sparsamer als ein riesengroßes Auto. Und von dem her werden sie unter dem Strich in der Tendenz profitieren. Es gibt gewisse Fälle, wo es natürlich anders ist, wenn ich jetzt in einer uralten Wohnung bin, wo mit Heizöl noch die Heizung antreibt, dann kann es sein, dass es unter dem Strich ein bisschen mehr ist. Wir haben bei Mieterin und Mieterbund das auch durchgerechnet. Das kann eine Belastung von vielleicht 200-300 Franken im Jahr ausmachen. Aber eben, das ist nicht der Durchschnittswert, sondern das sind die Maximalwerte, die dann jemand mehr müsste zahlen. Also es ist in einem sehr beschränkten Bereich, auch beim Strom muss man sich doch auch immer wieder überlegen, wie gross ist meine Stromrechnung? Also bei den meisten Leuten ist das weit unter 1'000 Franken im Jahr. Und wenn dort der Strompreis am Schluss um, ich sage jetzt, 3-5% steigt, weil man nochmal einen Rappen draufschlägt, dann ist man auch in einem Bereich, wo man muss sagen, ja, das ist jetzt, das ist ein Sommer, wo man vielleicht merkt, aber pro Monat ist das weniger als ein Kaffee. Also man muss auch die Relationen dann wahren, wo da rum sind.
Also zusammengefasst, sagst du eigentlich, genau die Lenkungsabgaben sind sozialpolitisch letztendlich ein Instrument, wo auch Menschen mit nicht so einem grossen Portemonnaie nicht so einen schlechten machen.
Sie profitieren. Sie profitieren unter dem Strich und natürlich nimmt man dann, wenn dann Werbung dagegen gemacht wird, immer irgendein Extrembeispiel, wo man 7 schlechte Faktoren miteinander kumuliert und dann am Schluss kann sagen, die Familie muss jetzt mehr zahlen.
Das heisst aber auch, das gilt natürlich nicht nur für unseren Klimaplan, sondern es gilt selbstverständlich vor allem auch für das CO2-Gesetz, dass man da genau auf das Thema auch sehr transparent eingeht und eben auch dieser Unsicherheit, und ich glaube, in den nächsten Jahren grosse Diskussion sorgt, kann ich mir als Individuum das leisten, die Klimakrise zu bewältigen? Was heisst das für mich? Dass man dort auch ganz klar sagt, man profitiert in der Regel von dieser Lenkungsabgabe, von diesen wichtigen Instrumenten, um die Klimakrise bewältigen.
Viele werden profitieren. Es ist aber so, das muss man auch ehrlicherweise sagen, ganz gratis ist es nicht. Ich wehre mich auch immer ein bisschen dagegen, dass man sagt, es ist alles Win, 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 oder? Also eine energetische Sanierung von einem Gebäude kostet ein bisschen etwas. Das kann man nicht ganz gratis machen, aber es ist auch im Vergleich zu den anderen Aufschlägen, die wir auf dem Markt erleben, ist es, ich sage jetzt nicht vernachlässigbar, aber ist es in einem sehr überschaubaren Rahmen. Wir haben in der Stadt auch Entwicklungen, dass bei Neuvermietungen die Aufschläge 500 Franken, 800 Franken sind. Das sind ganz andere Dimensionen und es ist ja auch ein bisschen komisch, dass Gegner vom CO2-Gesetz genau die sind, die im Mietrecht absolut keine Einschränkung wollen, dass man irgendwo etwas ein bisschen mehr würde limitieren in diesem Bereich.
Ja, wir haben jetzt ganz viele breite Themen, die insgesamt auch Fragen aufwerfen. Jetzt gehen wir konkret auf verschiedene wichtige Aspekte vom grünen Klimapapier. Ein wichtiger Punkt, oder der wichtigste Punkt in der Schweiz, ist sicher die Frage von der Mobilität. weil Mobilität verursacht etwa ein Drittel von allen Emissionen in der Schweiz selber. Was wollen die Grünen da dagegen machen?
Wir haben leider eine Mobilität, die immer noch anwächst. Wir müssen das in den Griff bekommen, weil sonst können wir auch nicht klimaneutral werden. Das geht einfach nicht. Man kann nicht jedes Jahr 1, 2, 3% mehr Mobilität haben und das Gefühl haben, wir machen jetzt nachher einfach alles mit Elektroauto und dann ist das Problem gelöst, weil dann braucht man derart viel Solarstrom, dass man das, glaube ich, echt nicht schafft. Wir müssen vor allem das Autofahren runterbringen. Ich finde, wir haben dort eine grosse Aufgabe in den Agglomerationen. Wir haben in der Stadt eben wirklich schon eine Verkehrspolitik, die in vielen Teilen in eine gute Richtung geht. In der Agglomeration ist es sehr unterschiedlich und wir müssen wie schauen, dass wir die Agglomerationen auch in dem Sinn können, zu Städten machen können, wo ein attraktives Angebot da ist beim ÖV. Können das jetzt aus dem Raum Luzern, wo es auch sehr unterschiedlich ist. Es hat gewisse Ausbaute in den letzten Jahren gegeben, die gut waren, die wirklich auch neue Quartiere erschlossen haben. Aber es gibt auch nach wie vor, jetzt gerade das Kriensquartier, wo man halt am Abend tatsächlich 10, 15 Minuten muss laufen, dass man überhaupt irgendwo beim ÖV ist. Und das ist nicht das Angebot, das man kann brauchen kann, wenn man aufs Auto verzichten will. Wir müssen dort ausbauen und wir müssen gleichzeitig aber auch beim Auto tatsächlich können Lenkungsmassnahmen ergreifen. Sei das jetzt ein Roadpricing oder sei das eine Lenkungsabgabe auf CO2, das muss man schauen, aber dort gibt es einen grossen Handlungsbedarf. Die gute Nachricht ist, eben, es kostet uns eigentlich nicht viel, weil ob jemand Auto fährt oder Zug, das ist eigentlich nicht teurer am Schluss für die Person und auch nicht für den Staat oder für die Gemeinschaft. Das ist jetzt echt einfach eine Frage vom Verhalten.
Genau, das Verhalten. Das eigene Auto ist für ganz viele Schweizerinnen und Schweizer aber schon fast ein heiliges Ding. Ein Statussymbol und einige finden auch ein Freiheitsrecht. Und jetzt sollen plötzlich die Leute keinen grossen Klapp mehr können da fahren und möglichst viel auf ÖV oder Velo umsteigen. Wie soll das mehrheitsfähig werden? Besonders bei der Bevölkerung auf dem Land hat das doch keine Chance, weil die haben momentan keine Alternative häufig zum Auto.
Ja, es gibt tatsächlich ein Problem, das sind die grossen Kläpfe, oder? Das Komische, man sieht ja vor allem in den Städten oder in den Agglomerationen vor allem die grossen Kläpfe und nicht einmal unbedingt auf dem Land. Und sie werden leider immer noch grösser und schwerer und das ist ein riesen Thema, weil so bringt man natürlich die Effizienzgewinn, die die Autoindustrie hat, auch nicht mehr über, damit man wirklich CO2 einspart. Ich glaube nicht, dass alle aufs Auto verzichten und ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist, im Entlebuch in Rumosa oder so einen Halbstundentakt oder einen Viertelstundentakt mit dem ÖV einführen, das geht nicht. Das können wir uns nicht leisten und müssen es gar nicht. Aber wir müssen gute Orte finden, wo die Leute können auf einen guten ÖV umsteigen. Lieber, ehrlich gesagt, denn ich sage jetzt in Schöpfheim oder in Lungern oder in Willisau als erst zu Kriens oder Zusammenbruck. Aber ich glaube, man muss diesen Leuten auf dem Land auch erklären und ihnen auch das Angebot machen. Ihr seid auf ein Auto angewiesen, wir verstehen das, tun es vielleicht noch ein bisschen mehr teilen untereinander in der Familie, aber wir nehmen euch das sicher nicht weg. Aber wir bieten euch eine gute Alternative, wenn ihr eben dann auch umsteigen könnt.
Ein anderer grosser Aspekt rund um Mobilität ist ja das Fliegen. Das soll teuer werden und Kurzstrecken sind, wenn möglich, mit einem Zug zu bewältigen. Wären wir da in Zukunft nicht international auch ein bisschen abgeschnitten?
Also gut, dort, wo man ist, hat man ja immer das Gefühl, wir sind im Zentrum. Aber ich habe wirklich das Gefühl, wir sind in der Schweiz auch zum Reisen. Wir liegen ja super gut. Wir sind nicht in Nordschweden oder irgendwo, wo es wirklich relativ weit ist, wenn man im Herbst mal ans Mittelmeer will. Und von dem her gibt es ja für uns extrem viele auch Destinationen, die man mit dem Zug kann erreichen kann. Ich selber bin kein Reisevödel, aber ich bin doch schon viel rumgekommen und ich mache es immer mit dem Zug und man kann auch anders reisen mit einem Feeling, wo man halt mal sagt, jetzt bin ich auch mal 15 Stunden in einem Zug. Das ist eine super Sache. Man muss einfach schauen, dass die Zugsverbindungen noch besser werden, vor allem die Nachtzüge, Man muss schauen, dass das Ticketing besser wird, dass man nicht einfach verzweifelt, wenn man irgendwas, also ich fahre ja nach Rumänien und das ist immer ein Abenteuer, wenn man nach 2 Stunden am SBB-Schalter dann mit diesen Billett wieder davon watscheln kann. Also in diesem Bereich gibt es ganz klar Ausbaumöglichkeiten, die wichtig sind. Aber ich glaube auch, es tut mir einfach leid, Fliegen ist kein Menschenrecht, weil das ist einfach klimapolitisch derart schädlich, es funktioniert nicht. Und gerade auch die Leute mit kleinen Einkommen fliegen heute ja eigentlich auch nicht so viel. Das ist ja auch ein Argument, die müssen fliegen, weil das ist günstiger mit irgendeiner Billigflotte. Das Problem ist ja, dass die Leute häufig gar nicht das Geld haben, um überhaupt erst in die Ferien zu gehen.
Gut, also Verkehr ein riesiges Thema. Jetzt kann man sagen, eine klare Tendenz ist, im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen, ist beim Verkehr wirklich so, dass die Emissionen, CO2-Ausstoß zugenommen hat gegenüber 1990, statt gesunken, wie zum Beispiel im Wohnbereich. Warum ist es gerade dort so schwierig?
Vielleicht ist es, weil man eben gar nicht so viel kann verdienen dran. Ich meine, verzichten löst keinen Wirtschaftsimpuls aus als erstes. Und beim Bauen und Sanieren hat man natürlich immer eine Koalition gehabt zwischen Umweltschutz, Klimaschutz und der Baubranche, die hat können profitieren. Und das ist immer ein Treiber gewesen für auch gesetzliche Verschärfungen, wo durchaus eben verschiedene gesellschaftliche Schichten dann profitiert haben. Und beim Verkehr ist das einfach ein bisschen schwieriger, weil das eben tatsächlich um eine Frage vom Verhalten geht, wo uns am Schluss gar nichts kostet. Und darum vielleicht jetzt das Bewusstsein auch muss ein bisschen stärker wachsen, dass man eben gerade dort muss ansetzen, wo man vielleicht nicht nochmal Geld damit verdienen kann.
Ganz besonders gefordert ist auch die Landwirtschaft. Das ist der Kanton Luzern im Besonderen damit gemeint, wo ganz ein grosser Anteil von allen Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft entsteht. Was für ein Umbau steht in diesem Bereich denn an?
Ich habe das Gefühl, wir haben ja in der Schweiz oder mindestens in gewissen Schichten ein relativ idyllisches Bild von der Landwirtschaft. Und tatsächlich haben wir eine Landwirtschaft, die noch einigermaßen kleinräumlich unterwegs ist. Aber was die Belastung der Umwelt angeht, ist sie eben nicht so toll unterwegs. Wir haben im Vergleich zum Ausland sehr eine intensive Landwirtschaft, vergisst man immer wieder. Wir importieren sehr viel Futtermittel vor allem importieren für Tiermast. Und in diesem Bereich tun wir auch viel CO2 ausstoßen und auch die Böden natürlich belasten. Da gibt es ja noch ganz viele weitere Probleme im Zusammenhang mit der Biodiversität. Ich glaube, wir müssen weg von dieser intensiven Landwirtschaft und von der Massentierhaltung. Wir können das Problem ja gerade mit der Säuhaltung im Kanton Luzern. Und ich glaube, da ist wahrscheinlich schon so, dass weniger mehr könnte sein für unsere Landwirtschaft. Und dann muss man sich schon auch überlegen, wie man die Kurve schafft, weg von der intensiven Tierhaltung hin zu einer, ich sage jetzt nicht einfach nur extensiven Landwirtschaft, aber im Bereich von Obst, von Gemüse, von Beere, dort, glaube ich, wäre schon noch ein Potenzial rum, das auch für die Bauern nachher ein Einkommen würde geben. Ich sage jetzt...
Genau. Ja, schauen wir in die Zukunft, gehen wir davon aus, die Grünen können die Bevölkerung und Politik überzeugen, als Bewegung wirklich den Klimaplan zu einem bedeutenden Teil umzusetzen. Jetzt ist einfach noch die Frage, wie gross ist der Effekt überhaupt auf die globale Entwicklung? Wir sind ja relativ kleine Player gesehen in der gesamten Klimaproblematik.
Gut, ich meine, das Fatalste wäre, wenn man würde sagen, ich nicht, aber der andere auch. Oder wie das konkret heisst. Ich meine, letztlich müssen ja alle handeln und wir haben einen grossen Fussabdruck. Also ich habe meine übrigens auch noch mal gemessen, bevor ich da hergekommen bin. Ich bin zwar nur bei der Hälfte der Schweizer Bevölkerung, aber ich bin immer noch weit über dem Verbrauch von einer Erde. Also auch ich muss noch ganz klar Fortschritte machen. Und ich glaube, man muss das letztlich pro Kopf betrachten. Es ist ein bisschen Witz, wenn man China mit der Schweiz vergleicht und sagt, ja, jetzt müssen halt einfach Chinesen und wir machen dann etwas, wenn China den gleich hohen CO2-Ausstoß hat wie die Schweiz. Aber sie haben irgendwie, ich weiss auch nicht, wie viel haben sie, über 100 Mal mehr Einwohner als die Schweiz, oder? Also das funktioniert natürlich nicht. Wir müssen vorausgehen und wir haben auch gute Voraussetzungen als Reichsland, als Land, das viel Erfahrung hat in diesen Gebieten, auch technisch. Also wenn wir es nicht möchten, weiss ich nicht so recht, wem wir es dann vorschreiben
könnten. Ja, wow, okay. Wir sind jetzt ein riesen Paket durchgegangen. Und wir werden uns als Gesellschaft und auch die Grünen werden sich noch lang und intensiv mit der Frage von Klimaschutz und auch deren Umsetzung davon auseinandersetzen. Zum Abschluss, wir stecken wirklich in einer mega Gesundheits- und auch einer Wirtschaftskrise. Ist es da nicht zu erwarten, dass der Klimaschutz da völlig in den Hintergrund rückt? Hat der Plan unter den derzeitigen Rahmenbedingungen eine Chance?
Es ist noch schwer einzuschätzen, was Corona am Schluss für Auswirkungen hat. Und ich bin extrem vorsichtig in Beurteilungen. Es hat ja Leute gegeben, die im Frühling schon gewusst haben, wie sich die Gesellschaft verändert oder nicht. Aber ich glaube, also die Klimafrage ist ja immer noch vollkommen aktuell. Und ich, auch wenn ich mit Leuten rede, habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass das Thema jetzt irgendwie vom Tisch wäre. Es ist so, Corona ist mit Wucht gekommen und ist ein Riesenproblem und wir müssen die gesundheitliche Krise meistern, möglichst gut. Und wir müssen aber auch die wirtschaftliche Krise meistern. Es ist überhaupt keine Frage. Ich würde auch nie eins gegen das andere ausspielen und ich verstehe auch, dass man sich jetzt im Moment gerade auch auf Corona konzentriert in der Debatte, aber ich habe überhaupt keine Angst, dass das Thema weg ist vom Tisch, weil ich spüre wirklich bei so vielen Leuten auch ein Engagement oder Sorgen und weil es jetzt, ich kann jetzt auch ein Beispiel nehmen, weil es jetzt ein paar Schneeflocken gegeben hat, ist es noch nicht so, dass wir jetzt plötzlich wieder normale Winter haben und das Thema bleibt ganz klar auf dem Tisch.
Ja, zum Abschluss, wie immer, möchten wir uns auch noch kurzen Wegen so ein bisschen ausserhalb von dem strengen politischen Alltag und mit einem Flurgeflüster abschließen. Mit einer kleinen Anekdote aus dem politischen und vielleicht auch zum Teil nicht so politischen Alltag. Michael, was für ein Flurgeflüster hast du uns mitgebracht?
Es ist leider gleich ein politisches. Aber es hat einfach in der Wintersession so eine urkomische und, also es ist ja auch ein bisschen traurig gewesen für das Parlament, die Situation gegeben, wo wir haben eine Erklärung abgegeben, am Donnerstagmittag um 10 vor 1, dass wir doch bitte das LG-Gebiet offen lassen. Und man, das Parlament gibt ganz selten Erklärung ab, sonst ist das irgendwie, wenn ein Krieg ausbricht oder wenn eine absolute Krise grundsätzlich um ist, aber die Skigebiete sind so wichtig gewesen, dass wir die Erklärung abgegeben haben. Und dann ist es so gewesen, dass ja nur zwei Redner aus der Kommission können reden und jemand dagegen war und sonst hätte eigentlich niemand dürfen, obwohl es eben wahnsinnig wichtig war. Dann sind einfach viele Leute, haben dann wollen Fragen stellen, dass man überhaupt kann reden. Und dann ist eins geworden, wo doch eigentlich die Sitzung fertig wäre. Und dann hat jemand doch tatsächlich von der FDP einen Ordnungsantrag gestellt, man soll die Diskussion abbrechen. Dem ist stattgegeben worden und man hat einfach nicht mehr weiter diskutiert, weil alle Hunger hatten. Und ich habe es irgendwie so penibel gefunden, dass man zwar so ein wichtiges Instrument anwendet, aber dann gleich das Gefühl hat, aber so, und jetzt wollen wir auf den Zug oder gehen essen und das einfach abklemmt. Das ist vielleicht etwas für ein nächstes Gespräch, wie das Parlament mit dieser Krise umgegangen ist. Das hat es zum Teil auch sehr gut gemacht, aber das, in dem Punkt ist es nicht so eine Glanzleistung gewesen.
Ja, auf die nächste Geschichte freuen wir uns definitiv. Danke, Michael, für die vielen Antworten. Hinterlasse doch jetzt eine Bewertung zum Podcast auf Spotify oder auf der Webseite von Michael Tönggi. www.michaeltönggi.ch
mit Bindestrich zwischendrin.
Perfekt. Und danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und bis zum nächsten Mal. Das ist der Podcast Grünfunk gsi. Moderation und Redaktion Can Waldvogel, technische Unterstützung Nico Zumstein, Musik Nico Zumstein.